Jetzt hat nach der Industrialisierung die Digitalisierung Einzug gehalten. Das heißt, die Menschen sind am Handy geendet und kaufen digital ein mit einem Fingerwisch und damit ist das Konzept des Kaufhauses obsolet geworden.
Architekturfunk, der Heinze-Podcast.
Herzlich willkommen zur Episode 211 des Architekturfunk am 14. Mai 2026. Mein Name ist Klaus Fühner und bevor wir in das Gespräch mit Igor Brinčić von Oliv Architekten einsteigen, hier noch ein wichtiger Veranstaltungshinweis. Die Heinze Architektur Projects 26 findet in diesem Jahr an insgesamt 8 Standorten statt und die ersten 3 dieser Veranstaltungen möchte ich euch hier wärmstens ans Herz legen. Am 9. Juni sind wir in Frankfurt, am 17. Juni in Stuttgart und am 25. Juni in Berlin. Einige von euch kennen vielleicht schon das neue Konzept der Veranstaltung, die größtenteils auch in Kooperation mit den Länderarchitektenkammern stattfindet und Architektinnen, Architekten, Partnerinnen und Partnern eine Bühne gibt und miteinander vernetzt. Ihr könnt dort spannende Projekte, tolle technische Lösungen und total nette Menschen kennenlernen. Den Link zur Veranstaltung stellen wir natürlich hier mit in die Shownotes. Kleiner Spoiler für die erste Veranstaltung am 9. Juni in Frankfurt. Dr. Matthias Alexander von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird zu Gast sein. Mit seinem Artikel »So sehen die besten Bauten Deutschlands aus« hat er harte Kritik an der Jury des Dammpreises 2026, den prämierten Projekten, aber auch an dem allgemeinen ästhetischen Grundverständnis der Fachwelt insgesamt genommen. Der Artikel hat in der Presse und in den sozialen Medien große Wellen geschlagen und einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Auch Peter Kaczula-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums des DAM, wird an diesem Nachmittag mit dabei sein und Position beziehen. Ich werde das Gespräch moderieren und freue mich riesig, wenn ihr auch mit dabei seid und mitdiskutiert. Stadt kann mehr. Neues Leben für den Leerstand ist der Titel dieser Episode und jetzt geht's los. Oliv Architekten gibt es seit 1999 und beschäftigt 50 Mitarbeitende. Und ein Tätigkeitsschwerpunkt liegt unter anderem in der Revitalisierung, Neuprogrammierung von innerstädtischen Handelsimmobilien hin zu einer zukunftsfähigen Nutzung. Was aber auch eine große Herausforderung darstellt in Zeiten, wir wissen das alle, in denen nichts stetiger ist als der Wandel. Wie wir alle wissen, ist der stationäre Handel extrem unter Druck in diesen Zeiten, in den letzten Jahren. Die Anzahl der Warenhäuser hat sich in diesem Jahrtausend auf ein Drittel dezimiert und mehrere 10.000 Menschen haben bereits ihre Arbeitsplätze verloren. Und auch nach der dritten Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof schreitet das Warenhaussterben weiter voran. Was tun mit diesen Immobilien, die seit 150 Jahren unsere Innenstädte prägen? Oliv berät dazu umfassend, erarbeitet Konzepte und baurechtliche Studien und begleitet Investoren, Entwickler und Eigentümer. Igor Brinčić ist Architekt und Gesellschafter bei Oliv Architekten seit 14 Jahren im Unternehmen und mit ihm spreche ich heute über Digitalisierung, den Niedergang des stationären Handels und über Gebäude für die Zukunft. Hallo Igor.
Hallo Klaus.
Ja, wir wollen darüber reden, wie sich Städte, insbesondere die Innenstädte, sinnvoll transformieren lassen. Und um dahin zu kommen, müssen wir aber auch noch mal eine Stufe vorher beginnen, nämlich bei der Ursache für diesen Wandel der zunehmenden Technologisierung unserer Gesellschaft. Denn die wirkt ja auch immer mehr von dem virtuellen Raum in den realen Raum ein, in unsere Stadtgestaltung, in den öffentlichen und in den privaten Raumbedarf. Und das in sich verändernde öffentliche und private Raumbedürfnis, kann man so sagen. Wo würdest du denn sagen, Igor, können wir den Einfluss dieser Technisierung, die Konsequenz aus unserer zunehmenden Digitalisierung schon heute in den Städten erleben?
Naja, jetzt hast du es ja schon vorweggenommen, das ist der Niedergang der Kaufhauskultur, der Kaufhäuser selbst als Struktur. Den wenigsten wird es bewusst sein, das möchte ich ein bisschen was drüber erzählen. Und bevor ich vielleicht über den Niedergang spreche, wie du es so schön formulierst, aus der Tatsache entspricht, würde ich gerne den Schritt zurück machen in die Entstehung des Kaufhauses. Das Kaufhaus ist entstanden zu Beginn des letzten Jahrhunderts, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, mit dem Kaufhaus Lafayette, das damals der Begründer dieser Idee war, ein Kaufhaus anbieten zu wollen. Und es war zu einer Zeit, als die Industrialisierung grassierte und den Leuten ging es damals schlecht. Die haben, sag mal, in diesen Industrien gearbeitet und da wollte das Kaufhaus damals die schöne, heile Welt vermitteln. Und kam eben auf dieses Konzept, okay, wir bieten jetzt ein Kaufhaus an und da gibt es alle Güter dieser Welt und ich erzeuge diesen Schein und versorge die Menschen mit diesen Sehnsüchten. Es geht also um Sehnsüchte. Zu der Zeit war aber die Stadt selbst, die Stadt, von der wir denken, wie sie sein sollte. Sie war aufgeteilt in ganz verschiedene kleine Einheiten, Nutzer, eine Infrastruktur, die hoch vernetzt war und eine funktionale, lebendige Stadt. Und in dieser Melange hat sich das Kaufhaus entwickelt und wurde im Zuge der Jahrzehnte, später vor allem dann in den 50er, 60er Jahren, zu der Struktur, wie wir sie heute kennen. Man hat diese ganzen kleinen Substrukturen aufgesogen. Übrig geblieben sind diese großen Superblocks. So, die haben dann in den letzten vergangenen 6 Jahrzehnten gewirkt. Das ist das, was wir kennen. Jetzt hat aber nach der Industrialisierung die Digitalisierung Einzug gehalten. Das heißt, die Menschen sind am Handy geendet und kaufen digital ein mit einem Fingerwisch und damit ist das Konzept des Kaufhauses obsolet geworden. Also dieser Zusammenhang ist ganz interessant. Und dann gibt es einen anderen Aspekt. Früher gab es eine Begegnungskultur in diesen Einkaufszentren. Die haben tatsächlich als eine Art Ersatzreligion die damaligen Werte verschoben zu diesem Konsumzeitalter. Man ist in die Kaufhäuser gegangen, um zu sehen und gesehen zu werden. Es war nicht mehr die Kirche, es war das Einkaufszentrum. Das sind also zwei parallele Entwicklungen, die in der Gesellschaft geschehen sind. So, und auch das hat sich verändert. Das mache ich heute nicht mehr, denn ich bewege mich im Netz, in diesen Social-Media-Plattformen, aber auch an Orten, die eine ganz andere Substanz haben, also an Orten, die Geschehnisse, sagen wir, Erlebnisse hervorbringen. Das ist das Kaufhaus nicht mehr, das ist sehr statisch. Und das heißt, ich kaufe anders ein, ich konsumiere anders, aber die Begegnung an sich ist auch anders geworden, die hat sich verändert. Hm. Und das finde ich dort nicht mehr, sondern das finde ich in der Stadt. Also es ist eine rückläufige Entwicklung von der Stadt zum Superblock, zurück wieder zur Stadt. Und das ist das, was ich beobachte als Architekt.
Aber die Herausforderung besteht ja jetzt darin, wieder öffentliche Räume stattfinden zu lassen. Also Begegnungsorte, die angenommen werden. Mhm. Also auch die Entstehung der Kaufhäuser hat ja in der Gesellschaft eine Veränderung vorgenommen. Also die Wochenmärkte haben vielleicht dann tatsächlich nur noch wöchentlich stattgefunden, nicht mehr täglich. Die Einzelhandelsgeschäfte in den Quartieren hatten vielleicht zusehends Probleme, ihre Waren zu verkaufen, weil diese Sogwirkung der Kaufhäuser eben ihnen quasi die Geschäftsgrundlage genommen hat. Mhm. Die Frage ist ja jetzt hinterlassen diese Leerstände Spuren, weil die Gesellschaft dort nicht mehr zusammenkommt, um gesehen zu werden, um einzukaufen. Was stellt ein attraktives Angebot dar? Also was könnte der nächste Schritt sein, um wieder zu mehr Leben und Begegnung, Identität, Aufenthaltsqualität und so weiter in den Innenstädten zu kommen?
Tatsächlich wäre es ideal, eine Kleinteiligkeit zu erzeugen in diesen Gebäuden. Bevor ich aber darüber spreche, muss ich über die Aufteilung der Städte an sich oder die Struktur der Städte an sich sprechen. In den letzten Jahrzehnten, auch gleichzeitig mit der Entwicklung der Einkaufszentren, hat sich die Stadt dahingehend gewandelt, dass ich heute Viertel habe, in denen ich schlafe, Viertel habe, in denen ich arbeite oder weggehe, also meine Freizeit verbringe. Das war zu Beginn des letzten Jahrhunderts eben genau andersherum. Da fand überall alles gleichzeitig statt. Es ist also natürlich gewachsen, ungerichtet und es ist einfach entstanden. Und damit ist Lebendigkeit entstanden, weil Reibung entstanden ist natürlich auch. Und damit diese Reibung verbessert wird, oder sagt man, nee, nicht verbessert, sondern unterbunden wird, damit man in Ruhe schlafen kann, damit das Gewerbe sich frei entfalten kann etc., hat man das aufgelöst. So, damit hat sich die Stadt in Cluster aufgeteilt. Also das Wohnen, das Arbeiten, das, was auch immer die Freizeit darstellt. Selbst die Naturräume, die Parks sind immer fokussiert auf einen bestimmten Bereich. Und das läuft dem Gedanken der Stadt zuwider. Und aus dieser Haltung heraus, so wie wir die letzten Jahrzehnte gewirkt haben, haben sich auch die Gebäude herausgebildet. Das heißt, ich habe heute ein Arbeitsgebäude, also ein Bürogebäude, in dem nur produziert wird. Das sind Gebilde, die 20.000, 30.000, 40.000 Quadratmeter groß sind und nur diese einem Zweck dienlich sind. Was passiert nach 17 Uhr, nach 18 Uhr, ist das Gebäude leer, es ist verwaist. Das heißt, es wurde Jahrzehnte in Kauf genommen und jetzt fängt es an, sich zurückzubilden, weil wir immer mehr begreifen, dass wir die Stadt benötigen als Lebensform, weil sie unserem Wesen entspricht. Jetzt leite ich quasi von der Stadt auf die Gebäudefunktion über, nämlich, dass das Gebäude selbst, wie ich es immer so gerne sage in meinen Vorträgen und Artikeln, es muss zur Stadt werden. Also muss ich alle Funktionen zusammenfügen, damit das Gebäude selbst wieder flexibel, lebendig wird und damit zum Teil der Stadt wird oder zur Stadt selbst besser gesagt, als eben einer Monofunktion noch zu dienen. Dieser Prozess ist ungemein schwierig, denn ich habe es in den Köpfen festgesetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten. Heutige Eigentümer und Bauherren haben Schwierigkeiten damit, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel herausgreife. Wie kann ich denn heute einen Nutzer, einen Büronutzer, dessen Akzeptanz erwarten, im Aufzug mit Kindern in seine Etage zu fahren, wenn oben auf dem Dach eine Kindertagesstätte zum Beispiel verortet wird? Oder wenn im gleichen Gebäude gewohnt wird? Da geht es also um wirtschaftliche Interessen. Da geht es um die Sortenreinheit der Funktionen. Das heißt, wir Menschen sind heute gar nicht mehr bereit, uns untereinander auszutauschen oder uns gegenseitig zu akzeptieren. Ein weiteres Beispiel, das wunderbar trifft, ist zum Beispiel ein Wohngebäude, im Erdgeschoss eine Gastronomie vorzusehen. Das möchten wir heute nicht mehr. Wir möchten in Ruhe schlafen können. In Wahrheit ist es fantastisch, wenn unten ein Café stattfindet. Ich kann das Angebot nutzen. Es gibt eine Lebendigkeit, es gibt eine Urbanität, die dann entsteht. Aber wir fürchten uns davor.
Glaubst du, dass das eher ein Problem ist der Bauherren, der Entwickler, die sagen, diese gemischten Funktionen, wie du sagst, Kinder im Aufzug zusammen mit dem Büroangestellten und so weiter, die das nicht möchten oder das als problematisch anerkennen? Oder glaubst du, dass es wirklich ein gesellschaftliches Problem ist?
Die Bauernschaften oder die Eigentümer reflektieren immer die Bedürfnisse der Gesellschaft. Ich nehme jetzt wahr, dass die Bereitschaft dazu da ist, anders zu denken, weil sie feststellen, dass die Gesellschaft mittlerweile bereit dazu ist und die Akzeptanz höher ist als eben noch vor vielleicht 5 Jahren oder 10 Jahren. Sie treibt auch natürlich der Druck des wirtschaftlichen Umstandes, nämlich heutzutage wird ein Bürogebäude nicht so ohne weiteres verwertet. Was mache ich denn dann da? Das heißt, Wohnen ist heute eine fantastische Antwort auf solche Fragestellungen. Wir haben einen Bedarf an Wohnraum. Und Sie haben auch verstanden, dass ein noch so fantastisch gestaltetes Bürogebäude, das leer steht, keinen Wert mehr haben wird. So, was sind denn dann die Mittel? Also wird jetzt schon drüber nachgedacht, wie ich Funktionen vermische, vermenge, ob das jetzt gewerbliche Produktionen sind zum Beispiel oder ganz artfremde Nutzungen, aber eben auch Wohnen und das alles in einem Haus. Das sind Konzepte und Entwürfe, an denen wir vielerorts arbeiten mittlerweile. Und ich nehme wahr, da gibt es also ein Umdenken. Das hat also nochmal mit der Wirtschaftsfrage zu tun. Also was mache ich mit dem Gebäude, wenn es denn Gefahr läuft, leer zu stehen? Aber eben auch mit der Akzeptanz der Nutzer, die sich verändert.
Findet da auch eine Abwertung der Immobilien statt? Also im Sinne von Rendite?
Ja, ganz, ganz eindeutig. Jetzt muss ich unterscheiden, ich bin Architekt in erster Linie. Aber wir bedienen Bauherrschaften, die natürlich mit ihrem Objekt diese Rendite erzielen müssen. Und ich kenne den Umstand, sag mal, der Wirtschaftlichkeit und der Finanzierbarkeit. Und insofern gibt es da einen Unterschied, sich einen Wunsch zu haben, wie ein Gebäude aufgebaut werden sollte oder welche Rendite es am Ende erzielen muss und soll. Oder wenn ich natürlich gar sogar soziale Zwänge habe, wenn ich Wohnen, Büro in einem habe und plötzlich Verantwortung übernehmen muss für die Bewohner des Gebäudes, also soziale Verantwortung übernehmen muss und damit vielleicht nicht mehr so ganz frei bin in der Handlungsfähigkeit als Eigentümer, der das Gebäude unter Umständen veräußern muss oder möchte.
Entspricht das Angebot mit den Ideen, die du eben genannt hast, also dass wir wieder stärker in eine gemischte Nutzung von Immobilien angehen, spiegelt das auch tatsächlich den Bedarf der Gesellschaft wider? Ich habe oft den Eindruck, dass wir extrem vereinsamen aufgrund der Digitalisierung, dass sich einfach vieles in den digitalen Raum verlagert und vielleicht auch so ein Stück weit so eine Ratlosigkeit herrscht gegenüber dem, was man eben als öffentliche Räume, als Begegnungsräume anbieten sollte.
Also ich würde so antworten, dass der Umstand, dass wir uns in dieser digitalen Welt bewegen, nicht gleichbedeutend ist, dass es auch dort enden muss. Also mit anderen Worten, ich hoffe, dass es sich rückläufig verhalten wird, dass wir verstehen werden, was wir im Grunde genommen benötigen, nämlich uns selbst. Also wir brauchen uns Menschen gegenseitig. So ist dieses Wesen Mensch aufgebaut. Und dass die Fragestellung, ob ein Gebäude diese Vermischung aufweisen muss, würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Das ist meine Beobachtung als Architekt, der auch der Fragestellung verpflichtet ist, soziale Aspekte oder soziologische Aspekte besser gesagt, wahrzunehmen und auch zu verarbeiten in seiner Arbeit. Das heißt, wir als Architekten, ich sehe den Anspruch oder die Anforderung, dieses Angebot zu schaffen an die Gesellschaft, in der Hoffnung, dass sie angenommen wird und positiv verwertet wird. Ich glaube zutiefst daran, dass wir das benötigen, dass wir uns danach sehnen, also diese Sehnsucht nach, wie ich es nenne, Begegnungskonsum und die nur auf realer Basis stattfinden kann. Ein zweiter Aspekt ist auch der der Mobilität, also diese Clusterbildung, die ich vorher beschrieben habe in Städten. Das Wohnen und das Arbeiten 10 Kilometer voneinander entfernt erfordert Mobilität. Das heißt, ich verliere viel Zeit und es ist auch mühsam. Ein Großteil der europäischen oder weltweiter Städte sind verstopft durch den Pendelverkehr. Das möchte ich doch gar nicht. So, und wenn ich die Wege kurz halten kann, dann habe ich auch da eine Verbesserung. Und das geht nur dann, wenn diese Funktionen sich ineinander verweben, miteinander zu tun haben.
Ja. Was mir auffällt, ist, dass gerade in den letzten Jahren sehr viel ähnliche Gebäudestrukturen entsteht. Also so eine gewisse Gleichförmigkeit, eine gewisse Monotonie in der Architektursprache existiert. Also ich sehe das immer auch als großes Problem für die kulturelle Identität, für die Identifikation mit dem Raum, aber trotzdem findet es überall statt. Und vielleicht auch häufig eben durch Entwicklungsprojekte oder einer Bauherrenstruktur, die nicht unbedingt aus dem Ort oder aus der Umgebung raus her ihre Motivation zieht. Findest du das kritisch?
Äußerst. Also ein klares Ja. Das hat einmal mit diesen, sag mal, wirtschaftlichen Sachzwängen einer Immobilie zu tun. Bauen ist heutzutage enorm kostspielig. Die Grundstücke sind sehr, sehr teuer geworden. Also das heißt, die Preise bewegen sich in Regionen, die es schwer machen, das Gebäude am Ende oder die Immobilie gewinnbringend zu verwerten. Das ist ganz einfach gerechnet. Und natürlich sind wir viel mit Investoren unterwegs und sprechen darüber. Das heißt, es sind wirtschaftliche Zwänge, die dazu führen, heutzutage vorhersehbar zu bauen. Baupreise sind oder Materialpreise sind enorm teuer. Irgendwie muss das da draußen kompensiert werden. Und dann gibt es auch noch einen Umstand, der explizit in Deutschland eine Schwierigkeit ist, nämlich die Vielzahl der Regularien, also der Normen, die zu bestimmten Architekturen auch führt. So, am Ende ist es aber auch, geht es auch darum, dass wir natürlich nicht nur in unserem Land hier in Deutschland, sondern das ist ein weltweites Phänomen, die Identitäten verlieren, weil auch da die Globalisierung auch in unserem Anspruchsdenken und unserer visuellen Vielfalt sich auch niederschlägt. Das heißt, wir werden versorgt mit den immer gleichen Bildern. Es sind die gleichen Großhandelsketten, die in allen Ländern heutzutage zugange sind. Und so ist auch die Architektur, die gleicht sich an. Genauso wie die Mode, genauso wie die Musik oder auch die Produkte, die wir kaufen. Es gleicht sich also alles an. Das ist ein Thema der Globalisierung.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass die zunehmende Digitalisierung und der Konsum digitaler Angebote so ein Stück weit auch den realen Raum obsolet machen oder überflüssig machen. Siehst du da eine Gefahr? Verliert der reale Raum an Bedeutung?
Im Moment ja. Auch das würde ich so bejahen. Das beobachte ich ganz stark. Das ist ganz einfach messbar. Nehmen wir mal als Beispiel einen jungen Menschen, also eine junge Generation im Alter um die 25. Wie viele Stunden verbringt dieser Mensch im Schnitt auf Social Media oder in digitalen Räumen, besser gesagt? Und da gibt es eine Stundenanzahl. Das betrifft uns Erwachsene oder die ältere Generation auch. Vielleicht noch in einem anderen Maße. Aber ich kann nachvollziehen, dass der digitale Raum an Bedeutung gewinnt. Und weniger der reale Raum. Also es entsteht ein Missverhältnis. Und wie viel das ist, weiß ich nicht, aber es ist wahrnehmbar und messbar. So, das heißt, ja, der digitale Raum, die virtuelle Welt, der Schein nimmt zu, während das Physische, das Echte, die echten Konflikte, die echten Reibungen, die tatsächlichen realen Emotionen und die Interaktionen zwischen Menschen nehmen ab, tatsächlich.
Du hast mal in einem Artikel geschrieben, künstliche Intelligenz demokratisiert Design. Was meinst du damit?
Das bedeutet für mich, dass heute jeder vermeintlich in der Lage ist, Design zu schaffen, Design zu gestalten und auch zu bewerten, denn wir sind dem permanent ausgesetzt. Zum einen, zum anderen gibt es da draußen fantastische Tools, Werkzeuge, die ich benutzen kann, um vermeintlich Design zu generieren auf ganz schnelle und einfache Art und Weise. Und mir werden Algorithmen vorgelegt, derer ich mich bediene und in Handumdrehen etwas generiere, was vermeintlich ein Design darstellt, ob das jetzt im Produktdesign ist oder selbst Musik oder eben auch Architektur. Und es kann mittlerweile fast jeder da draußen schaffen.
Das birgt aber auch die Gefahr, dass eben die eigenen intrinsischen Fähigkeiten wie Kreativität immer mehr in den Hintergrund oder immer mehr verkümmern, weil wir einfach mit diesen Tools plötzlich ganz andere Möglichkeiten nutzen können. Wie macht ihr das bei euch im Büro? Also wie kommt KI zum Einsatz? Kommt es zum Einsatz?
Also wir benutzen KI tatsächlich sehr, sehr umfangreich und wir erzielen fantastische Ergebnisse. Immer unter der Prämisse, dass die Gedankenentstehung vorher stattfindet. Ich versuche, meine jungen Teams dahingehend auszubilden, die Beweggründe eines Ortes, einer Aufgabenstellung der betreffenden Zielperson, also des Auftraggebers, zu begreifen und all diese abstrakten Synapsen zusammenzuführen zu einem Ideenentwurf, den man belasten kann und den man in der Regel immer auch gut erklären kann. Das heißt, ich arbeite dagegen an. Vor einigen Wochen habe ich einen Vortrag an der Hochschule Coburg gehalten und ich wurde liebenswerterweise durchgeführt durch die Lehrräume und ich wurde aufmerksam auf Handskizzen. Also sie haben noch sehr viel manuell gearbeitet, sozusagen analog. Und das hatten wir dann thematisiert und im Vortrag hatte ich dann einen ganz interessanten Austausch mit dem Dekan und aber auch der Studentenschaft, weil ich den Verlust der Ideenfindung, der Eigenkreativität bemängelt habe und es tatsächlich in diesem Vortrag auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist, weil der Versuch dort unternommen wird, genau das zu fördern. Die KI sorgt dafür, dass diese Eigenkreativität erodiert. Wir aber vermeintlich der Auffassung sind, weil diese Menge an Daten vorhanden ist und wir sie nur noch zusammenbauen, zusammenstecken, das gleichbedeutend ist mit Kreativität. Mitnichten. Ich sage ganz klar nein. Es kann ein fantastisches Werkzeug sein, aber es muss aus dem menschlichen Geist heraus entspringen. Das ist für mich wahre Kreativität und die verändert sich gerade in allen kulturellen Lebensbereichen. Dass die Kunst ist, die Musik, die Architektur, das Design, die Städte, unsere Lebensweise. Es hat also erheblichen Einfluss auf alles.
Ich möchte noch einmal zurückkommen zum Thema Handel bzw. Ausgestaltung der Innenstädte und auch auf das Thema, wer eben diese Gebäude nun gestaltet und verändert. Du hattest ja eben schon gesagt, dass natürlich dieser Nutzungsmix, der neue, der sicherlich das gesellschaftliche Miteinander erheblich fördert, weil einfach eine Nutzungsvielfalt da ist und keine Mononutzung mehr existiert, bringt natürlich auch eine veränderte Vermietungslage, Renditelage mit sich. Ist das den Investoren bewusst? Also findet da eine Art Konsolidierung am Markt statt oder wie wird damit umgegangen?
Den Vermietern und den Eigentümern ist es sehr wohl bewusst, aber ich würde fast sagen, es herrscht eben dieses Umdenken, das, was wir, glaube ich, vorher auch miteinander gesprochen haben, dass eine Bereitschaft dazu besteht. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir haben in Stuttgart in der Königstraße für die Landesbank Baden-Württemberg ein ehemaliges Kaufhaus umfunktioniert. Es befindet sich jetzt im Bau und wird dann hoffentlich in circa 2 Jahren fertiggestellt werden. Und jetzt zieht dort der baden-württembergische Landtag ein. Die Besonderheit daran ist, dass sich in Erdgeschossflächen Kultur- und Gastronomienutzungen befinden sollen und es aber gern gesehen wird. Denn warum? Ich habe die Möglichkeit als Büronutzer in dem Fall, das Gebäude auch anderweitig zu nutzen. Das heißt, die Wege sind kurz. Ich habe ein Gastronomieangebot, das mein Leben bereichert. Also suche ich das Restaurant auf. Es werden andere Menschen das Restaurant besuchen oder auch die anderen kulturellen Einrichtungen dort. Und schon entsteht eben diese Lebendigkeit, die wir uns trotzdem immer alle wünschen, auch wenn wir versuchen, die Funktionen voneinander zu trennen, um sie gut verarbeiten zu können. Aber der Wunsch wird immer mehr.
Du sprichst von dem Karstadt-Sport in Stuttgart?
In Stuttgart, richtig.
Im Schlossgarten?
Genau.
Ich glaube, dieses Projekt hat ja auch eine öffentliche, begehbare Dachlandschaft vorgesehen. Wie funktioniert das in der Praxis? Also einfach nur die Vorstellung, ein privater Gebäudekomplex. Bisher wurde der abends zugeschlossen und dann war dicht und dann kam keiner mehr rein, geschweige denn rauf aufs Dach. Wenn das nun zu einem öffentlichen Raum wird, erfordert es ja auch ganz andere Sicherheitsanforderungen, Regularien und so weiter. Also das krasseste Beispiel, was mir dazu einfällt, ist der grüne Bunker in Hamburg, der über ein Drehkreuz quasi begangen werden kann mit Taschenkontrolle und Spinden und man darf kein Glas und mögliche Wurfgegenstände mit raufnehmen und so weiter. Also ein stark kontrollierter und dann doch irgendwie auch extrem eingeschränkter und damit unattraktiver Raum. Also wie wird das geregelt?
Also tatsächlich muss ich einräumen, ob das jetzt tatsächlich stattfinden wird in dieser Konstellation der zukünftigen Nutzer, bleibt abzuwarten. Wir hatten viel darüber gesprochen mit der Bauherrschaft und verschiedene Konzepte angeboten, aber ja, es ist tatsächlich ein echtes Problem. Wie verknüpft man Öffentlichkeit mit diesen Gebäuden? Wie trägt man die Verantwortlichkeit, die man dann für die Besucher hat? Wie rechnet sich das dann alles? Ja, und wie führt sich das alles zusammen? Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ich sehe allerdings, dass die Bereitschaft immer mehr zunimmt, das zuzulassen. Das fängt ja immer im Kopf an und dann findet man immer einen Weg. Aber es ist ein langsames Wachsen dieser Idee. Ich glaube, dass Länder wie unsere nordischen Nachbarn, Dänemark, denen, sagen wir mal, die Verwebung der Funktionen und der Öffentlichkeit ein fester Bestandteil der Architekturplanung ist, doch ganz anders aufgebaut ist. Und wir haben da noch Schwierigkeiten damit, das zuzulassen. Und im Fall der Königstraße bleibt abzuwarten, ob es funktionieren wird, ob es auch so tatsächlich stattfinden wird oder nicht. Weil das hängt ja nicht nur mit dem Gebäude zusammen. Das hat ja was mit dem ganzen Gefirt zu tun. Und wenn die ganze Struktur des Gefährts in einer Art und Weise beschaffen ist, dass es eher nachteilig wirkt, dann glaube ich, muss das Gefährt erstmal langsam wachsen und sich an die neuen Gegebenheiten auch gewöhnen und sie anders leben.
Das ist ja auch eine Form von Gemeinnützigkeit, ne, die plötzlich mit ins Spiel kommt auf einer privaten Parzelle, wenn man so will.
Richtig,
das ist ja auch nicht unbedingt die Intention der Investoren, der Entwickler, eben so ein Dienst der Öffentlichkeit zu erweisen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die da auch sehr fremdeln mit.
Es ist ein Thema, das wir viel diskutieren, aber jetzt muss ich auch die Fahne hochhalten und sagen, dieser Bauherr, unser Kunde, die Landesbank Baden-Württemberg, versteht diese Themen sehr wohl. Sie umzusetzen, wird ein Prozess sein. Wir haben es nicht nur an dieser einen Stelle, wir haben diese Themen an manchen anderen Stellen mit unserem Bauherrn auch zusammen diskutiert und erörtert. Und da gibt es eine Bereitschaft dafür, denn dieser Bereitschaft vorausgeht die Erkenntnis, dass es für die Stadtentwicklung was Gutes darstellt. Und dass dieses in sich abgeschlossene Denken, also im Sinne der Abgrenzung unter uns und zueinander nicht die Zukunft sein kann, sondern dass wir uns öffnen und das Miteinander wieder suchen. Im gesellschaftlichen Sinne und natürlich dann eben auch in der Architektur ausgedrückt, die Gesellschaft letzten Endes darstellt.
In den letzten Jahren wurden in Europa auch einige Projekte realisiert, die wieder ein größeres Angebot an nicht kommerziellen, aber geschlossenen Räumen für die Bürgerinnen und Bürger anbietet. Also Stichwort Bibliotheken, einfach öffentliche Räume, die einfach frei nutzbar sind, ohne dass es einen Konsumzwang in Anführungsstrichen gibt, wie vielleicht in der Gastronomie und so weiter. Spielen diese Themen auch eine Rolle oder ist das noch ein bisschen weiter in weiter Ferne?
Also ich glaube, jetzt in München gesprochen, ist es ein bisschen weit weg. Wir haben damals ein Konzept erstellt im Zuge eines großen Wettbewerbs, eines internationalen Wettbewerbs an der Schützenstraße zwischen Hauptbahnhof und dem heutigen Königshof, in dem wir diesen Gedanken aufgegriffen haben und gesagt haben, der Stadtraum muss ins Gebäude hineinwachsen und umgekehrt. Letzten Endes ist es aber so, dass dieser Raum immer irgendwie mit Konsum zu tun hat. Also es wurde dort Handel angesiedelt. Was du aber ansprichst, ist, glaube ich, mehr ein kulturell offener Raum.
Genau.
Der Plätze abbildet, Räumlichkeiten, in dem vielleicht nicht unbedingt ein Zweck dahinter steckt, sondern einfach nur Begegnungsstätten, Räume für Menschen angeboten werden, um dort was auch immer entfalten zu lassen. Ja. Und das ist schwierig, glaube ich, in München oder in der Art und Weise, wie ich es kenne. Das hatten wir so noch nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass München selbst viele dieser Orte eben auch hat. Also diese ganzen Vorplätze von unseren Theatern und Museen und die Parks, die wir eben haben. Also da findet das Leben statt tatsächlich und weniger in Räumen selbst. Da fällt mir jetzt höchstens noch die BMW-Welt ein, die das irgendwie abbilden möchte, aber die ist ja immer mit einem Produkt verhaftet. Insofern vielleicht nicht ganz genau das, was du gerade ansprichst.
Gibt es denn ein Projekt vielleicht auch aus eurem Haus, was dieses Idealbild, über das wir jetzt gesprochen haben, die letzte halbe Stunde abbildet?
Ich würde sagen, ja, denn wir haben eine Entwicklung eines Unicampus gerade hinter uns, wo wir Räume anbieten möchten, die der Allgemeinheit zugutekommen und eben für diese Lebendigkeit sorgen. Und ich glaube, das sind die Flächen, von denen du sprichst. Also nicht die eine Gebäudefunktion, sondern die ein Ensemble abbildet mit Räumen, die keiner besonderen Funktion zugedacht sind, sondern einfach nur da sind. Und ich glaube, solcherlei Themen haben wir bei uns im Haus. Aber im Sinne eines Gebäudes, das den Raum anbietet, sich öffnet und einfach nur da ist, positiven Sinne, das haben wir so noch nicht, weil da geht's viel um Effizienzen und um, sagen wir mal, die Ausschöpfung des Raumes zugunsten einer bestimmten Funktion. Aber es ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine gute Frage, die du gestellt hast. Ja. Ich hadere gerade damit, sie, glaube ich, mit Nein beantworten zu müssen.
Das Projekt, von dem du gerade gesprochen hast, ist in
Heilbronn. Ja, das war im Zuge eines Wettbewerbs, muss ich sagen. Und da haben wir den Campus so dargestellt, aber es gibt auch viele Revitalisierungsprojekte in München, die ich gerade nicht ganz benennen darf, weil sie noch ein bisschen offen sind und wo wir diesen Gedanken, ich brauche das Wort Campus nicht unbedingt, sondern eben diese Zwischenbereiche, die wir dezidiert ausbilden, damit dort Leben stattfinden kann. Das ist unsere Grundhaltung, nicht Idee, sondern eine Haltung, weil wir verstehen, dass Gebäude und Architektur und Städte nur dann funktionieren können. Ich komme immer auf den gleichen Punkt, wenn sie lebendig sind. Ich muss Lebendigkeit und Reibung zulassen.
Wunderbar. Letzte Frage, out of the box. Wie geht's deinem Instagram-Account? Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hast du mir erzählt, der vierte Tag ohne Instagram.
Jetzt
sind 2 Monate vergangen.
Das sind 2 Monate und es ist fantastisch. Ich bin befreit. Wie es dem Instagram-Account selbst geht, weiß ich nicht. Ich überlasse ihn gerade seinem Schicksal.
Wunderbar.
Ohne mich.
Vielen Dank, Igor Brinčić von Oliv Architekten. Danke für das Gespräch. Danke, dass ich heute hier sein durfte.
Klaus, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, das Gespräch mit dir zu führen.
Das war die Episode 211. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und Glocke aktivieren nicht vergessen, um keine Ausgabe mehr zu verpassen. In der nächsten Folge spricht unser Host Ann-Kathrin Salig mit Katrin Mees vom Deutschen Abbruchverband über den Krampf der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinhört. Der Heinze Podcast Architekturfunk ist eine Produktion der Heinze GmbH. Und bevor nun wirklich Schluss ist, bis zum 15. Juni könnt ihr mit euren Projekten noch am Heinze Architektur Award teilnehmen. Es gibt 40.000 Euro zu gewinnen, aber nur wer mitmacht, kann auch gewinnen. Am einfachsten unter heinze.de/award oder auf den Link in den Shownotes klicken. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin, tschüss und jetzt ist aber wirklich Schluss. Architektur.